Danach bestimmte der Herr 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes: Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt: Das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und man euch dort nicht aufnimmt, dann geht durch ihre Straßen und ruft: Selbst den Staub, der sich in eurer Stadt an unsere Füße geheftet hat, wischen wir ab, damit ihr gewarnt seid. Aber das sollt ihr wissen: Das Reich Gottes ist gekommen. Ich sage euch, Sodom wird es am Tag des Gerichts noch erträglich gehen im Vergleich zu solch einer Stadt. Weh dir, Korazin, weh dir, Bethsaida. Wenn in Tyrus und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, die Menschen dort hätten sich längst in Sacktuch gehüllt und in Asche gesetzt und wären zu Gott umgekehrt. Tyrus und Sidon, so viel steht fest, wird es im Gericht noch erträglich gehen im Vergleich zu euch. Und du, Kapharnaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel emporgehoben werden? Ins Totenreich musst du hinunter. Wer auf euch hört, hört auf mich. Und wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, lehnt den ab, der mich gesandt hat. Die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Da sagte Jesus zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden, und nichts wird euch schaden können. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind.
Ich bitte euch, eure Uncover-Evangelien herauszuholen und einen Stift. Ich hoffe, ihr habt sie noch dabei. Ich liebe Menschen mit zerlesenen Bibeln, weil man da erkennt, das sind Leute, die mit der Bibel leben, die sie studieren und immer wieder danach greifen. Und ich hoffe, dass eure Lukas-Evangelien schon ein bisschen zerlesen sind und sie euch begleiten werden durch das kommende Semester. So ist es jedenfalls gedacht, dass man das einfach weiterliest. Morgen in der U-Bahn oder S-Bahn oder in der Pause in der Mensa oder wo auch immer, und dieses Wort weiter studiert. Und jetzt bitte ich euch, diesen Text, den wir gerade gehört haben, aufzuschlagen. Lukas 10, Verse 1 bis 20. Und einen Stift zu greifen und mit dem Stift zu lesen Und wir enden diese Konferenz so, wie wir sie begonnen haben. Wisst ihr noch, Lukas 4, ganz am Anfang. Wer ist Jesus heute für mich? Und mit dieser Frage bitte ich euch jetzt, diese Verse noch einmal für euch selbst zu lesen und da zu unterstreichen, wo ihr merkt, da sagt Jesus etwas für mich. Da zeigt er etwas von seinem Wesen, was für mich jetzt wesentlich ist. Heute und an der Schwelle der Studikon zum Semester, das jetzt vor uns liegt. Wir nehmen uns einige Minuten Zeit zum persönlichen Lesen. Wer ist heute Jesus für mich an der Schwelle von der Studikon zu der Zeit, die jetzt vor uns liegt? Jesus. Entdecke Jesus. Jesus entdecken im Lukas-Evangelium. Ein Gang durch dieses Evangelium liegt hinter uns, jedenfalls in einigen großen Sprüngen. Und jetzt kehren wir zurück in die Mitte des Evangeliums, Kapitel 10. Lukas, der geschichtlich denkt, hat ein Gespür für wesentliche Dinge. Und er schreibt uns hier eine Begebenheit auf aus der Mitte der Wanderschaft mit Jesus, wo die Jünger in der Mitte der Begegnung mit ihm etwas gelernt haben, was dann auch für später entscheidend wichtig ist. Und darum passt dieses Wort so gut an das Ende dieser Konferenz. Aus der Mitte der Begegnung mit Jesus entdecken, wer er ist, nicht nur damals, sondern heute und auch morgen. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in 7 Unterstreichungen, 7 Entdeckungen, die ich gemacht habe an diesem Wort. Und ich habe mich gerade eben noch vor diesem Gottesdienst mit jemandem der Kollegen hier aus der SMD unterhalten und hat gesagt, was für ein großartiges Wort. Da könnte man ja stundenlang drüber reden. Das stimmt. Da steckt so viel drin. Einige wenige Beobachtungen an diesem reichen Wort. Was Jesus sieht, die große Ernte. Lukas zeigt uns Jesus hier als unseren Herrn, der weiter sieht und tiefer schaut, als wir es können. Er schaut voraus in die Dörfer und Orte, in die die Jünger jetzt ziehen werden und in die er kommen möchte. Und er spricht von einem Erntefeld. Da sind Leute vorbereitet für eine Begegnung mit ihm, empfänglich für sein Wort und vor allen Dingen Menschen, die von ihm geliebt sind und schon längst gesehen werden, bevor sie das überhaupt ahnen. Jesus entdecken heißt, ihn so kennenzulernen, als einen, der weiter sieht und tiefer schaut, als wir das können. Er sieht nicht nur in seiner Zeit damals, er sieht unsere Zeit heute, er sieht dich, unsere Unis und die Hochschulen, an die wir jetzt zurückkehren werden und das Studium, das in den nächsten Tagen wieder beginnt. Tausende von Kommilitonen, unser Auftragsort. Und Jesus sagt, Erntefeld. Da sind Leute, zu denen will ich kommen. Und die sehe ich. Und sie sind von mir geliebt. Und lernt es, sie mit meinen Augen zu sehen. Erntefeld. Es sind vielleicht die 300.000 internationalen Studierenden in unserem Land und die 12 davon in deinem Semester. Oder es sind vielleicht die vielen Beschäftigten, die völlig zu sind und dicht sind und die Experimentierfreudigen, von denen wir gehört haben und diese freundlichen Skeptiker, die darauf warten, dass wir uns zu unserem Glauben bekennen und mal aus der Deckung kommen und eine Frage provozieren und dann entsteht ein Gespräch und wir merken vielleicht, wie sie vorbereitet sind. Erntefeld. Was Jesus sieht, große Ernte. Und was Jesus aufträgt, bittet. Es ist große Ernte, ein riesiges Feld und wenige Mitarbeiter. Ja, nur ganz wenige. Nein, damit sind nicht nur die sogenannten kleinen Gruppen gemeint. Was ist eigentlich eine kleine Gruppe? 100 Leute an einer Universität mit 25.000 Studierenden, ist das eine große Gruppe? Es ist auch nur eine kleine Mitarbeiterschar. Und darum sagt Jesus, bittet. Sendung beginnt immer mit Gebet. Das mussten die Jünger damals lernen und einüben. Und ich glaube, wir müssen es immer wieder, Generation zu Generation, neu lernen und einüben, dass es nicht unsere Initiative ist, sondern dass Gott es ist, der Menschen aufschließt, dass er sendet und dass wir darum im Gebet beginnen. Die Initiative geht von ihm aus. Bittet, dass er sende. Nicht, dass wir es machen. Solch ein Gebet ist immer mit einem Risiko behaftet. Es könnte erhört werden. Und ich könnte die Erhörung sein. Es sitzen vielleicht manche hier, die sagen, das wäre schon toll mit der Mission. Und wenn da was passieren würde, wenn das so ein paar Begabte aus meiner Gruppe machen könnten, aber ich? möchte euch von einem Freund erzählen, ein früherer Kollege aus der Mitarbeiterschaft in der SMD. Wir waren zusammen im Reisedienst und er war damals für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und er hat vielleicht nach so einem Abend wie gestern diesen weltweiten Blick für die IFES gewonnen, hat gesagt, das muss bekannt gemacht werden. Darüber müssen wir schreiben, in dem Vorläufer von Transparent. Wir müssen die SMD mobilisieren, dass wir für die IFES spenden und beten. Das ist ein weltweites Missionsfeld. Und während er das alles gemacht hat, hat er plötzlich gemerkt, ich bin die Gebetserhörung. Und er wurde der erste Mitarbeiter, soweit ich weiß, der SMD im Raum der IFES. Es war für ihn sehr herausfordernd, zu gehen, sich senden zu lassen. Aber er hat es nie bereut. Und ich habe vor einigen Jahren das Land besucht, in dem er damals gearbeitet hat. Und ich bin dort auf einen Akademiker getroffen, der sagte, ah, you are from Germany, great. Und dann nannte er den Namen von Uli und sagte, he has discipled me. Der ist daran schuld, dass ich heute dabei bin, dass ich Jesus kenne. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und es könnte sein, dass wir selber die Erhörung sind, so wie das hier passiert. Die dritte Unterstreichung, was Jesus tut, die Sendung. Und er bestimmte 72 Jünger und schickte sie los. Jünger sein ist Botenamt. Und das haben die ersten Jünger gelernt. Es gibt kein Christsein ohne Auftrag. Keine Sammlung ohne Sendung, das sind unsere Begriffe in der SMD. Das haben wir von Anfang an so gelernt und üben es immer wieder ein. Und das Schöne, wie das hier beschrieben ist, dass Jesus in Zweierschaften aussendet. Dass wir nie alleine unterwegs sind. Wir sind auf Ergänzung angewiesen und können uns auch gegenseitig unterstützen. Und darin drückt sich etwas von dem Reichtum Gottes aus. Es gibt so viele verschiedene Zugänge zum Glauben und so viele verschiedene Typen und wir dürfen uns ergänzen. Da gibt es die kontaktfreudigen Gesprächsevangelisten, die in den Zug einsteigen und sofort in einem tiefen Gespräch sind. Die bewundere ich immer. Und da gibt es die andere, die Beterin. Die sitzt vielleicht nur dabei und betet. Aber dann öffnen sich die Türen fürs Gespräch und die Türen der Herzen. Dann gibt es die strategischen Denker, ohne die große Veranstaltungen gar nicht möglich wären. Und die praktischen Gestalter, die dafür sorgen, dass das Ganze auch noch angenehm und schön ist. Und dann die Leute, die reden können und die Musik machen und die Einzelnen einladen. Wir sind aufeinander angewiesen und jeder hat seinen Platz in dieser Sendung. Und wenn ich zurückschaue auf mein Leben, weiß ich, dass die wirklich tragfähigen Freundschaften meines Lebens, die über Jahrzehnte gehalten haben, aus solchem gemeinsamen Dienst und aus solchem gemeinsamen Gehorsam erwachsen sind, wo wir uns miteinander von Jesus haben senden lassen, manchmal auch ein bisschen widerspenstig und dann gemerkt haben, der Ruf von Jesus trägt und er steht hinter uns und das Erntefeld ist bereitet. Lukas, der Theologe, der geschichtlich denkt und heilsgeschichtlich denkt, bringt hier in diesem Bericht noch zwei Dinge besonders zum Leuchten. Das eine, dass der Jüngerkreis in den Anfängen viel größer war als nur die 12. Er nennt hier die 72. Es war eine viel größere Schar. Und er bringt damit zum Ausdruck, Christsein heißt immer, dass wir gesandt sind. Es sind nicht immer nur ein paar wenige, die losgehen, sondern alle, die mit Jesus eine Erfahrung gemacht haben, sind Zeugen, sind Boten. Es ist so eine Art Studikon-Effekt. Es war dieser kleine Jüngerkreis und plötzlich sind es viel mehr und sie werden losgeschickt und machen Erfahrungen mit Jesus. Und das, was Petrus, wir haben das miteinander gelesen, in Lukas 5 erlebt hat, dass er berufen wird, Menschenfischer zu sein, das dürfen nun viele andere nachvollziehen und wir auch. Und mit in diese Bewegung hineingenommen werden, dass wir erleben dürfen, dass es im Himmel wimmelt von Menschen, die Jesus eingeladen hat und die auf diese Einladung antworten. Und noch etwas Zweites betont Lukas hier, wenn er von den 72 spricht, manche wissen, in ihren Übersetzungen steht auch manchmal 70, es gab zwei Zahlen in der Überlieferung, dahinter, das ist eine symbolische Sprache, dahinter steckt vermutlich, so sagen es viele Ausleger, das Wissen, dass man damals im Judentum davon ausging, dass es 72 Völker gibt. Und wenn Jesus hier 72 aussendet, dann bringt er zum Ausdruck, ich bin Herr über alle und meine Liebe gilt allen. Und sie soll weltweit ausgebreitet werden. Der weltweite Anspruch von Jesus leuchtet hier auf. In der Mitte des Evangeliums wird schon deutlich, was dann mit der beginnenden Gemeinde und der Missions- und Kirchengeschichte weitergehen wird. Ich habe früher sehr oft gesagt, ich engagiere mich in der SMD oder in meiner Gemeinde oder Jugendkreis oder was auch immer. Und habe irgendwann einmal gemerkt, das stimmt vordergründig, aber in der Tiefe ist es nicht wahr. Nicht ich engagiere mich, er engagiert mich. Er nimmt mich in Beschlag. Nur so wird ein Schuh daraus. Nur so kann da überhaupt was draus gelingen, wenn er mich sendet und er mich gebraucht. Es ist ein großer Unterschied, ob wir aus eigenem Antrieb und Aktivismus heraus etwas machen und versuchen, groß rauszukommen an der Uni und eine Mensa zu beflyern, dass wirklich jeder weiß, dass es da eine Gruppe gibt. Aber wenn das aus eigenem Antrieb passiert, kann es sein, dass es nur warme Luft ist und nichts bleibt. Aber wenn Jesus sendet, dann kann es sein, dass wir mit sehr kleiner Kraft und mit wenigen Leuten an der richtigen Stelle sind und er die Türen aufschließt und die Herzen verändert. Wir haben ja als SMD eine Glaubensbasis, unsere Richtlinien. Manchmal ist es gut, da hineinzuschauen. Es ist alte Sprache, ich weiß. Mitarbeiter der SMD kann nur sein, steht es da. Jetzt kommt's. Wer kann das nur sein? Wer des persönlichen Heils in Christus gewiss geworden ist und sich von Gott in die missionarische Arbeit gestellt weiß. Nicht wir haben das gewählt und haben es angepackt, sondern wir lassen uns senden von Jesus und sind hörbereit dafür, wenn er beauftragt und losschickt. Jesus sucht Leute, die sich von ihm senden lassen. Und wo das geschieht, ist es völlig egal, ob eine Gruppe nur singen kann, liebster Jesu, wir sind 4 oder 12 oder 40 oder 100. Das Entscheidende ist, dass er sendet. Und manchmal habe ich größeren Respekt vor den ganz kleinen Kreisen, die in ihrem Rahmen ganz viel wagen, weil sie wissen, Jesus hat mich gesandt, hat uns gesandt. Eine vierte Unterstreichung, Beobachtung, was Jesus gibt. Es ist ja interessant, was hier beschrieben wird, was er gibt, beziehungsweise was er nicht gibt. Ohnmacht und Vollmacht wird hier beschrieben. Es ist ja eine merkwürdige Ausstattung, mit der Jesus hier die Jünger losschickt. Wie Schafe mitten unter die Wölfe. Angreifbar. Verletzlich. Keine Vorratstasche, keine Geldbeutel, keine Zweitsandalen. Das kann man kaum stärker ausdrücken. Dass Jesus zum Ausdruck bringt, ihr seid verletzlich. Ihr seid bittende Leute und ihr seid auf mich angewiesen. Ihr habt nichts in den Händen. Ihr habt leere Hände, die ich euch füllen muss. Und manchmal wurden sie dann überraschend in den Häusern gefüllt, wo die Jünger zu Gast waren. Und das gilt dann auch für Auseinandersetzungen und Widerstände. Wir haben auch Auseinandersetzungen und Widerstände in unserem Land, aber ich habe hier mit jemandem gesprochen, wir leiden auf einem sehr hohen Niveau, wenn man hört, wie das in IFIS-Bewegungen an anderen Stellen in der Welt zugeht. Aber manchmal setzt einem das ja auch zu, wenn man verspottet wird oder ein Raumverbot bekommt oder Verleumdungskampagnen an der Uni laufen. Verletzlich wie Lämmer mitten unter Wölfen, sagt Jesus. Aber dann auch das andere, dass er seine Leute ausstattet mit Vollmacht. Und wenn ihr in ein Haus kommt, sagt, Friede sei mit diesem Haus. Und hier strahlt etwas in der Mitte des Evangeliums auf, vom Ende, von der Vollendung von Kreuz und Auferstehung. Jesus, der Frieden gemacht hat. Diesen Frieden dürfen wir selber erfahren und mitnehmen und mit hineintragen. Ohnmacht und Vollmacht, genau in dieser Spannung vollzieht sich Mission durch die Jahrhunderte immer wieder. Angreifbar, verletzbar sind wir und gleichzeitig angewiesen und beschenkt mit dem, was Jesus seinen Leuten mitgibt. Was nimmst du mit von der StudiCon? Ich bin gestern Abend gefragt worden, was war für dich das Eindrücklichste? Ach, es waren ganz viele Dinge. Aber für mich sind es zwei Töne oder zwei Geräusche, die ich mitnehme. Das eine sind die Hammerschläge vom Karfreitagabend hier drüben. Wisst ihr das noch? Als das Kreuz dort stand und wir eingeladen wurden, das, was uns beschwert, an Schuld, an Last, an Sorge, an Verletzung, ans Kreuz zu nageln. Und ich saß hier mittendrin und war gespannt, werden Leute kommen? Und das Gehämmer ging sofort los. Und ich werde das nicht vergessen. Und ich höre die Hammerschläge meines eigenen Nagels, den ich da eingeschlagen habe und wusste, und jeder Nagel sagt, ich darf beim Kreuz abladen. Dafür ist Jesus gestorben. Das ist jetzt bei ihm und er sorgt für mich. Er ist derjenige, der vergibt. Er ist derjenige, der meine Lasten trägt. Ich habe noch nicht alle Antworten auf die Fragen meines Lebens, aber ich habe den Herrn, bei dem ich die Antworten erwarten darf und wo ich die Dinge abladen darf. Und der zweite Ton, das war das Trompetensignal am Ostermorgen. Das war sozusagen die Bestätigung, das gilt, was am Kreuz geschehen ist. Jesus ist größer als meine Schuld, ist größer als die Last meines Lebens, ist größer als der Tod. Er macht alles neu und es beginnt mit dem Ostermorgen. Das nehme ich mit von dieser StudiCon. Eine weitere Unterstreichung, was Jesus bringt. Das Reich Gottes ist nah. Er ist das Reich Gottes. Und darum begegnen Menschen Jesus immer im Zeugnis der Boten. Das ist die Verheißung, mit der er seine Leute sendet, mit der wir gesandt sind, dass Menschen, warum auch immer, manchmal eben auch trotz uns, in uns, in unseren Gruppen, in unseren Abenden, in unseren Veranstaltungen das Wunder erleben, dass er als der Lebendige dabei ist. In einer Gottesdienstliturgie heißt es in der Segensbitte am Ende, ich habe sie schon oft gehört, wenn am Schluss der Segen gesprochen wird, das ist ja nicht nur die Schlussformel in einem Gottesdienst, sondern das ist ja eigentlich der größte Schatz, dass einer Gemeinde anvertraut wird und jetzt geht und tragt den Frieden hinaus. Und dann heißt es in dieser Liturgie, und da, wo ihr nun hinkommt, dahin kommt auch der Herr. Das ist ein starker Gedanke. Da, wo ihr nun hinkommt, dahin kommt auch der Herr. Ich habe bei der Beschäftigung mit diesem Bibeltext einen alten Kommentar gelesen von Johann Albrecht Bengel. Und mitten in seiner Auslegung, unvermittelt, wo er die Verse einzeln erklärt, steht dann der Satz, O Gott, lass deinen Frieden in Christus alle Zeit bei mir sein. Und ich dachte, ja, so müssen wir Bibel lesen. Dass wir uns mit den einzelnen Worten beschäftigen, Kommentare studieren, Wortstudien betreiben und mittendrin ins Gebet kommen und sagen, oh Herr, und jetzt lass das bei mir Wirklichkeit sein. Lass deinen Frieden bei mir sein und schenk es mir, dass dein nahes Reich mein Leben bestimmt und durch mein Leben etwas ausstrahlt in unserer Welt. Wo du bist, da ist das Reich Gottes nah. So in den Tag starten, so morgen den Weg an die Uni antreten, das ist stark. Und wenn du in deine Uni, in deine Lerngruppe, in deine WG zurückgehst oder ins Wohnheim, diese Bitte mitnehmen, lass von deinem Reich etwas aufstrahlen und Wirklichkeit werden, da wo du mich hinsendest. Äußerlich mag alles beim Alten bleiben. Die Leute in einem Semester sind vielleicht immer noch genauso komisch wie vorher, vielleicht noch komischer. Die Bude, in die du heute Abend zurückkehren wirst, ist vermutlich noch genauso unaufgeräumt wie letzte Woche. Und der Mülleimer immer noch nicht geleert und der Kühlschrank, naja. Aber Jesus ist da. Und wenn du deine Tür aufschließt in deiner Wohnung oder in deiner Bude, dann ist er unsichtbar schon dabei. Und wenn du morgen in deine Lerngruppe gehen solltest oder nächste Woche, dann wartet er dort auf dich mit seiner Verheißung. Wie hatten wir gehört? Nachfolge heißt, wir werden in eine Geschichte hineingerufen, die größer ist als unsere eigene, als unser eigenes kleines Universum. Darum geht es. Wo Jesus mit seinem Reich Einzug erhält, da wird unser Horizont gesprengt. Manchmal haben wir dafür überhaupt kein Sensorium. Aber auch dafür ist unser Herr da, dass er uns dafür Antennen gibt und eine Wachheit und Bereitschaft, das zu spüren. Was Jesus bringt, das Reich Gottes ist nah. Und jetzt kommt noch eine weitere Unterstreichung. Und ich weiß, dass im Programmteam der StudiCon auch überlegt wurde, ob man diese Verse vielleicht hier aussparen sollte, damit wir doch einigermaßen angenehmen Schluss haben. Diese Weherufe, die hier kommen, weh dir Korazin, weh dir Bethsaida, wenn in Tyros und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind. Und dieses Wort über Kapharnaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel emporgehoben werden? Ins Totenreich musst du herunter. Diese Verse würden wir gerne überlesen, nicht wahr? Das ist starker Tobak. Ja, das ist es. Wir können und dürfen von der Liebe Gottes nicht reden, ohne auch vom Gericht zu wissen. Karfreitag und Ostern sind Sieg über Hölle, Tod und Teufel. Darf ich es mal so drastisch sagen? Gottes Sieg über die Trennung von ihm und den Tod. Und ohne seine Liebestat wären wir verloren. Die elendesten Menschen, wie Paulus einmal sagt, auf diesem Globus. Diese Liebe drängt darauf, angenommen zu werden. Sie ist nicht beliebig. Sie drängt auf Umkehr und Veränderung. Und hier wird uns Jesus gezeigt, wie er darunter leidet, dass Menschen ihn ablehnen oder gleichgültig sich abwenden. Weh dir, wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Diese Weherufe sind eigentlich Klagerufe, nicht Drohgebärde. Hier wird nicht mit dem Höllenspektakel gedroht, sondern die Ferne von Gott erlitten. Und dass eine Stadt wie Kapharnaum hier genannt wird, der Ort, in dem Jesus ein- und ausging, im Matthäus-Evangelium wird es einmal seine Stadt genannt, bringt etwas von seinem Schmerz zum Ausdruck. Es sind die Menschen, die er liebt, für die er gekommen ist und die sich von ihm abwenden. Ich stelle mir vor, wie Jesus diese Worte sagt mit Tränen in den Augen, weil er weiß, dass da Menschen sind, die den Tod eher wählen als das Leben und vielleicht gar nicht merken und ahnen, was sie gerade verpassen. Stell dir vor, dass Jesus klagt über deine Uni und deine Kommilitonen. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus weint über deine Stadt, über unseren Kontinent, über die Länder, die gestern Abend hier repräsentiert waren, aber eben auch über unsere kleine Hochschule, wo ihr gerade zu Hause seid? Und es gibt mitten in diesem Schmerz über die Ablehnung der Einladung einen kleinen Lichtblick. Aber das sollt ihr wissen, sagt Jesus den Jüngern, er sagt, dann schüttelt den Staub von euren Füßen, wendet euch ab und geht in die nächste Fakultät. Das sollt ihr wissen. Das Reich Gottes ist gekommen. Es ist immer noch da. Die Tür ist offen. Das Reich Gottes ist da. Wie eine verborgene, bleibende Einladung steht dieses Wort zwischen den Zeilen. Und jetzt noch eine letzte Entdeckung, was Jesus zuspricht. Bleibende Freude. Am Schluss kehren die 72 zurück. Und ich muss ja sagen, ich wäre gerne dabei gewesen und hätte diese Storys gehört. Die Erfahrungen, die sie gemacht haben. Die Begeisterung, als sie feststellen, dass Jesus tatsächlich bei ihnen war und dass sie noch mehr erfahren haben, als er ihnen zugesagt hat. Und nun deutet Jesus ihre Erlebnisse. Die Kraft, die ihr erfahren habt, hat Ursachen in der unsichtbaren Welt. Mission ist auch immer ein Kampfgeschehen. Hier wird um Menschen gerungen. Und der Verkläger hat seine Machtstellung verloren. Und hier leuchtet etwas auf, was dann in Kreuz und Auferstehung Wirklichkeit wird und uns seitdem begleitet. Seine Macht ist gebrochen. Und dann kommt das ganz Besondere in diesem Wort. Für mich der Höhepunkt dieses Abschnitts. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Der eigentliche Grund der Freude sind nicht die Erfolge in der Mission, sind nicht die Dinge, die gelungen sind, sondern ist die Klärung, wo wir hingehören und wo wir einmal ankommen werden. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Manche von euch werden vielleicht mit bangem Herzen jetzt zurück an ihre Uni gehen und dort auf Listen an irgendwelchen Prüfungsämtern schauen. Manchmal steht es auch inzwischen im Internet. Ist mein Name drauf? Habe ich bestanden? Oder gibt es eine Ehrenrunde? Und was für eine Freude. Ich habe vor kurzem jemanden getroffen, der zurückkam und sein Name stand auf der Liste. Bestanden. Alles klar, es geht weiter. So ist das hier. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Jesus lenkt den Blick weg von den Wirkungen des Glaubens auf den Grund des Glaubens. Darüber freut euch. Ihr gehört schon jetzt zur himmlischen Welt. Wir haben gestern in der Bibelarbeit in diesem Bild von dem großen Gastmahl gehört. Von dieser langen Tafel, die sich ins Unendliche ausdehnt. Und ich stelle mir vor, wie wir einmal an diese Tafel treten werden und so von Platz zu Platz gehen und plötzlich feststellen, da stehen ja Tischkarten. Und da steht ja der Name von meinem Kommilitonen, mit dem ich damals an Cover gelesen habe hier. Ach, und da ist meiner. Ich werde erwartet. Hier ist ein Platz bereit. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind, sagt Jesus. Ich habe vor einigen Jahren eine interessante Begebenheit gelesen von einem Pastor vom Niederrhein, der in alten Kirchenbüchern geforscht hat. Er musste irgendetwas nachschauen. In den Kirchenbüchern werden ja die Taufen, Trauungen und kirchlichen Handlungen aufgeschrieben und über Jahrhunderte aufbewahrt. Und so blätterte er in den vergilbten Seiten aus dem 18. Jahrhundert. Das waren die Zeiten der großen geistlichen Aufbrüche unter Terstegen. Damals hat man wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gemacht, wie die 72 Jünger jetzt hier erlebt haben. Und dieser Pastor, der da geforscht hat in den Kirchenbüchern, stieß auf eine merkwürdige Eintragung. Er stellte fest, dass hinter manchen Namen Kürzel standen. Großbuchstaben M-E-R. Und dann gab es andere, da stand M-V-C. Und er hatte lange gebraucht, herauszufinden, was dieses Rätsel bedeutet, bis er auf die Lösung kam. Es waren lateinische Abkürzungen. M-E-R für Membrum Ecclesiae Reformatae, Mitglied der reformierten Kirche. Und MVC, Membrum Vivum Christi, lebendiges Glied am Leib Christi. Darauf kommt es an, dass wir lebendige Glieder am Leib Christi sind. Ja, die Mitgliedschaft in Kirche, SMD oder irgendwas ist wichtig, ist gut. Aber die Eintragung ins Buch des Lebens, das ist das Entscheidende. Darauf kommt es an. Darauf zeigt Jesus hier. Natürlich ist es schwierig, so zu sortieren, wie das da im 18. Jahrhundert gemacht wurde. Wir sehen ja nur die Außenseite und nicht die Herzen. Es ist Gottes Sache, das letzte Wort zu sprechen. Aber diese alten, geheimnisvollen Eintragungen bringen ja etwas Wesentliches zum Ausdruck. Darauf kommt es an, dass wir zu ihm gehören, dass wir im Buch des Lebens eingetragen sind. Das ist das Allerwichtigste. Es geht nicht um das Zählen und Ordnen anderer, sondern es geht darum, dass ich mich selber zuordnen lasse, von Jesus gewinnen lasse und bei ihm festmache und dann weiß, wo ich hingehöre. Ich habe vor kurzem eine Mail erhalten von einer alten Dame und sie schrieb mir, vor über 60 Jahren bin ich auf einer SMD-Veranstaltung zum Glauben gekommen. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Amen dazu. Und wenn eine, also vor 60 Jahren, die muss so um die 80 sein, eine 80-jährige Dame E-Mails schreibt mit solchen Aussagen, finde ich das schon stark. Und da, wo jemand zum Glauben findet und eingetragen wird ins Buch des Lebens, da trifft er die beste Entscheidung. Da hat Jesus für ihn alles bereitet. Und ich habe das schon oft gesagt und sage es gerne hier auch noch einmal. Wenn ihr das erlebt in euren Gruppen, dann feiert das auch. Es ist wert, gefeiert zu werden, da wo Leute zum Glauben kommen. Im Himmel wird sowieso gefeiert, dann können wir es auch hier mal krachen lassen, wenn Leute Christen werden. Die Studikon geht zu Ende. Sie endet so, wie sie begonnen hat, mit einer Sendung. Am Anfang haben wir gelesen, wie Jesus vom Vater gesandt und gesalbt wurde in diese Welt. Und wir haben einzelne Stationen seines Weges nachvollzogen. Und jetzt werden wir daran erinnert, diese Sendung geht weiter. Jesus sendet uns. Und er hat uns das alles hier nicht erleben lassen als Endverbraucher der Liebe Gottes, sondern dass wir es weitergeben und weitertragen. Dass wir nicht uns selber genug sind, sondern dass das Evangelium über den Jüngerkreis hinausgeht. Das ist unser Auftrag als SMD, als VBG, als Campus für Christus, als Gemeinden, als Jugendgruppen, wo immer wir gerade herkommen. Das ist unser Auftrag, dass da, wo wir die Liebe Gottes erfahren haben, wir sie weitertragen. Studikon ist eine Erfindung der SMD, ein großartiges Ereignis. Gemeinsam Ostern als Zentrum unseres Glaubens feiern. Aber es ist ja doch nicht einfach nur ein Happening. Und wir machen doch auch keine Studikon, weil so ein paar Hyperaktive nicht wissen, was sie sonst an Ostern machen sollen. Es geht auch gar nicht um die SMD. Es geht um dieses große Ziel, dass wir gewisser und reflektierter, neu motiviert und bevollmächtigt von Jesus weitersagen, da, wo er uns hinstellt. Und das ist zurzeit in aller Regel die Uni oder die Hochschule. Es ist Ostermontag 2015, 6. April, wenn ich richtig nachgeschaut habe. Willkommen in der Wirklichkeit. In wenigen Stunden ist die StudiCon vorbei. Hier wird alles abgebaut. In dieser Halle werden dann wieder Sportveranstaltungen stattfinden. Alles vorbei? Fragezeichen? Nein. Jetzt fängt das erst richtig an. Jetzt sind wir dran. Und er schickt sie voraus. In alle Unistädte und an die Hochschulen, die er selber aufsuchen möchte. Er schickt uns voraus, dich und mich. Amen.